Wir sind auf der Suche nach den Geheimnissen und Ängsten, die in den dunkelsten Ecken einer Familiengeschichte verborgen sind. Ein junger Mann findet einen Brief seines verstorbenen Vaters, in welchem er erklärt, warum er sein ganzes Leben lang so verängstigt und zurückgezogen lebte. Was ist ihm so Unaussprechliches passiert? Und was hat das Ganze mit Klaviermusik zu tun?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Mein Vater war sicherlich kein offenes Buch. Diejenigen, die ihn kannten, würden ihn als einen zurückhaltenden Mann bezeichnen. Oder als Mann von wenigen Worten. Aber für mich war er ein Mann, der sich in sein eigenes Universum zurückgezogen hatte. Eine Welt, die schien in jedem Winkel von Schatten erfüllt zu sein. Ein Wachtraum. Manchmal erwischte ich ihn nachts dabei, wie er einfach aus dem Fenster starrte, die Arme seines Stuhls so fest umklammernd, dass ich dachte, seine Hände würden anfangen zu bluten. Er würde sich vorbeugen, fast aus dem Stuhl fallen, als würde er erwarten, dass etwas Schreckliches und Unerklärliches jeden Moment an unsere Tür klopft. Mein Vater war ein Mann, der in Angst gehüllt war. Es ist etwas, das ich erst im Laufe der Zeit realisiert habe, als ich älter wurde. Er verbarg es gut, besonders vor meiner Mutter. Aber nicht gut genug. Bei weitem nicht gut genug. Nichts ängstigte meinen Vater mehr als Klaviermusik. Egal, ob sie in einem Aufzug zu hören war, oder im Fernsehen oder von einem Hobbypianisten in einem Einkaufszentrum gespielt wurde. Egal, ob es klassisch oder Jazz war, ob es fröhlich oder traurig war, einfach oder komplex. Wenn er das Klavier hörte, traten seine Augen aus ihren Höhlen heraus. Seine Haut wurde blassweiß. Er sah sich wild um, schlug seinen Kopf hin und her wie ein Hund, der mit einem Knochen ringt. Ich hatte nie den Mut, ihn zu fragen, warum er davor solche Angst hatte. Warum habe ich ihn nicht einfach gefragt? Aber es war etwas, was nicht in unserem Haus ausgesprochen werden sollte. Angst ist ansteckend. Und der einfachste Weg, sie zu bekommen, ist, darüber zu reden. So blieb die Angst meines Vaters unser ganzes Leben lang unberührt. Wie ein Klavier, das nie verkauft wurde. Es hing einfach in der Luft und spielte seine eigene stille Musik. Jahrelang. Was ich in diesem Brief gelesen habe, verfolgt mich seit den letzten 14 Tagen. Ich habe beschlossen, diesen Brief jetzt hier zu teilen, weil ich glaube, dass es mir irgendwie helfen könnte, ihn besser zu verstehen. Oder vielleicht ist die Wahrheit, dass ich einfach jemanden haben möchte, der meines Vaters Angst teilt. Meine Mutter wollte mir nicht zuhören, als ich ihr von dem Brief erzählte. Sie sagte mir, ich solle ihn verbrennen. Und vergessen, was auch immer darin stand. Sie behandelte mich, als wäre ich immer noch ein Kind. Was ihr von diesem Punkt an lesen werdet, sind genau die Worte meines Vaters. Ich habe nichts umgeschrieben oder verändert. Ich schreibe es hier Wort für Wort ab. Dies ist die Geschichte meines Vaters. In seinen eigenen Worten.
Ich frage mich, wie oft ich versucht habe, diesen Brief zu schreiben. Wie viele Blätter Papier habe ich im Laufe der Jahre zerrissen? Wie viele Stifte sind mir ausgegangen? Wie viele Bleistifte sind abgebrochen? Zu viele. Viel zu viele. Wenn ich den Mut habe, ihn zu Ende zu bringen, frage ich mich, wer ihn überhaupt lesen wird. Vielleicht wird es meine liebe Elizabeth sein. Vielleicht liest du ihn sogar gerade. Es tut mir leid, dass ich dir das vorenthalten habe. Ich war kein guter Ehemann. Du kennst nicht alles an mir. Bei weitem nicht alles. Das ist eine der schrecklichen Sachen, die du deiner Frau antun kannst. Ich hoffe, du kannst mir vergeben, Liz. Oder vielleicht wirst du es sein, Jack. Mein Junge. Du hast mich besser gesehen, als ich mich selbst gesehen habe. Wie oft hast du mich erwischt, wie ich starrte. Ich hab dir früher gesagt, ich träume vor mich hin. Wenn du das liest, wirst du jetzt wissen, was ich wirklich in diesen Nächten gesehen habe. Was ich gehört habe. Oder vielleicht bist du weder Elizabeth noch Jack. Vielleicht bist du es, Jonathan. Oder deine Mutter. Gott helfe mir, wenn das so ist. Hast du mich endlich gefunden? Ich hab dich die letzten 40 Jahre aus den Augenwinkeln gesehen. Oder vielleicht bist du, der das liest, mir völlig unbekannt. Wie auch immer, es ist an der Zeit, dass ich diese Geschichte endgültig erzähle, auch wenn der Stift und das Papier, mit dem ich schreibe, am Ende die einzigen sind, die es je erfahren werden. Im Dezember 1976 war ich auf dem Weg nach Hause zu den Feiertagen. Ich besuchte die University of Wisconsin, Madison. Meine Eltern lebten in La Crosse. Es sind nur etwa 2,5 Stunden Fahrt, aber auf dem Weg geriet ich in einen Schneesturm. Ein Sturm, der aus dem Nichts kam. Ich meine, wirklich aus dem Nichts. Irgendwie habe ich mich verfahren. Ich war noch nie gut darin, im Schnee zu fahren. Wenn du das liest, Liz, weißt du, wie wahr das ist. Erinnerst du dich an den Kombi? Gott, ich wäre fast 100 Mal damit abgestürzt. Das waren gute Tage. An solchen Tagen hörte ich das Klavier kaum. Oder überzeugte mich zumindest, es nicht zu hören. Aber ich driffte ab. Das war kein schlimmer Sturm. Es war ein verdammt schlimmer Sturm. Ich habe in meinem Kopf die Uhr unzählige Male zurückgedreht, mich gefragt, ob es irgendetwas gibt, das ich hätte anders machen können. Was wäre, wenn ich langsamer gefahren wäre oder ganz angehalten hätte? Aber ich denke in gewisser Weise, egal was ich getan hätte, dieses Auto war an diesem Tag dazu bestimmt zu verunfallen. Und das tat es. Direkt in einem Graben. Alle meine Versuche, das Auto aus dem Graben zu bekommen, waren vergeblich. Der Schnee fiel heftig. Das war kein weicher Pulverschnee, sondern eine Kakophonie aus Flocken und scharfem Graupel. Durch den weißen Sturm sah ich ein Haus in der Ferne. Es war das einzige Gebäude in der Nähe, und ich hatte seit einer gefühlten Ewigkeit kein Auto mehr auf der Straße gesehen. Ich stieg aus meinem Auto und ging auf das Haus zu. Ich war schockiert, wie tief der Schnee bereits geworden war. wie unverkennbar die Landschaft schien. Ich warf einen letzten Blick auf mein Auto, das bereits vom Schnee verschlungen wurde und sich in einen traurigen, gefrorenen weißen Monolithen im Nirgendwo verwandelte. Ich kam näher und näher an das Haus heran. Jeder Schritt war ermüdender als der letzte. Dann hörte ich etwas, das mich abrupt zum Stehen brachte. Es war der Klang von Musik, der aus dem Haus kam. Es war der zarte Klang eines Klaviers. Die Musik durchschnitt die harten, kalten Winde des Sturms und drang direkt in meine Ohren. Die Musik kam von der oberen Etage des Hauses. Es gab ein Fenster zu einem Raum im oberen Stockwerk, aber ein Vorhang versperrte die Sicht. Dennoch gab es keinen Zweifel daran, dass die Klaviermusik aus diesem Raum kam. Meine Augen wanderten vom oberen Fenster zu einem Fenster im Erdgeschoss. Dort stand eine Frau im Fenster. Sie starrte mich mit einem amüsierten Ausdruck im Gesicht an. Nervös winkte ich ihr zu und deutete dann auf mein Auto zurück. Als ich wieder hinschaute, war die Frau aus dem Fenster verschwunden. Momente später öffnete sich die Haustür und ich ging auf die Veranda zu.
»Kann ich Ihnen helfen?«
fragte die Frau, die in der Tür stand. Sie hatte immer noch diesen amüsierten Ausdruck im Gesicht. »Es ist ein wenig peinlich, aber ich habe mein Auto in diesen Graben die Straße runtergefahren und ich kann es nicht herausbekommen.«
»Oh, wie furchtbar. Bitte kommen Sie herein und wärmen sich auf«,
sagte die Frau. Ich trat ein und die Frau schloss die Tür hinter mir. Plötzlich war der Lärm von draußen abgeschnitten. Das einzige Geräusch war jetzt die Klaviermusik von oben. Das und mein kalter Atem. »Diese Musik, sie ist wirklich schön«, sagte ich, während ich mir die Arme rieb, um mich aufzuwärmen.
»Oh, das ist mein Sohn Jonathan. Er ist ein wunderbarer Pianist. Bitte, machen Sie es sich bequem. Ich werde Ihnen etwas Tee machen. Absolut schreckliches Wetter. Einfach schrecklich.«
Ich setzte mich im Wohnzimmer hin. Es war ein warmes und gemütliches Haus. Aber irgendetwas darunter gab mir das Gefühl von Unbehaglichkeit. Ich verstand es damals nicht vollständig. Aber rückblickend glaube ich, dass irgendein Teil von mir all die kleinen Dinge bemerkte, die in dem Haus seltsam waren. Zum einen gab es keine Familienfotos zu sehen. Und trotz der Wärme des Hauses hatte es einen merkwürdigen, sterilen Geruch, wie in einem Elektronikgeschäft. Das Haus sah bewohnt aus, fühlte sich aber nicht bewohnt an.
»Könnte ich Ihr Telefon benutzen?«, fragte ich.
»Die Telefone sind tot«,
sagte die Frau und brachte zwei Tassen Tee zurück.
»Sie werden wahrscheinlich erst morgen früh wieder funktionieren. Sobald Sie wieder gehen, werde ich Harvey, meinen Nachbarn, anrufen. Er wohnt am nächsten. Ich lasse ihn seinen Traktor holen und dann bekommen wir Ihr Auto aus dem Graben heraus.«
Gibt es irgendeine Möglichkeit, ihn jetzt zu erreichen? Ich möchte wirklich nicht lästig sein. Aber ich war auf dem Weg nach La Crosse, um meine Eltern für die Feiertage zu besuchen. Ich hoffte, heute Abend dort zu sein.«
Oben hörte die Klaviermusik auf. Die Frau nahm einen großen Schluck von ihrem Tee und sah mich über die Tasse hinweg mit ihren verblichenen grünen Augen an. Dann stellte sie die Tasse sanft ab und sagte:
»La Crosse? Mein lieber Herr, wie zum Teufel sind Sie hier in Dutchville County gelandet?«
»Ich habe mich verirrt. Dutchville County? Ich bin noch nie hier durchgekommen.«
»Nun, jetzt ist es zu spät. Harvey wohnt ein Stück entfernt. Leider müssen Sie bis morgen warten, mein Lieber. Es tut mir furchtbar leid.«
»Ihr Sohn Jonathan, wie alt ist er?«
»Er wird nächsten Monat 20.
»Oh, könnte er Und wieder, ich möchte wirklich nicht lästig sein. Könnte er mir helfen, mein Auto herauszuschieben?
Nein,
sagte sie flach. Und in ihrer Stimme war keine freundliche Belustigung mehr zu hören. Ihre Augen verengten sich.
Jonathan kann sich nicht gut bewegen. Selbst wenn er könnte und selbst wenn sie das Auto herausbekommen würden, sind die Straßen schrecklich glatt. Sie landen gleich wieder im nächsten Graben. Sie können heute Nacht ganz bequem auf der Couch schlafen. Morgen wird Harvey sie herausholen und dann machen sie sich auf den Weg, um ihre Eltern zu sehen.
Verstehe. Ich nehme an, es muss so sein. Mir wurde klar, dass ich noch keinen Schluck von meinem Tee genommen hatte. Aber als ich die Tasse ansah, verging mir jeglicher Durst. Der Tee sah aus wie ekliges Schlammwasser, das aus einer Gosse gezogen worden war. Eine Weile lang saßen wir einfach nur in dem stillen Wohnzimmer. Ohne Musik übernahm eine trübe Stille das Haus.
»Woher kommen Sie überhaupt?«
sagte die Frau und stellte ihre leere Teetasse ab. Es fühlte sich an, als wäre eine Ewigkeit vergangen. »Ich studiere in Madison.«
»Oh, wie schön. Was studieren Sie?«
»Ingenieurwesen.«
»Wie wunderbar. Wissen Sie, Jonathan liebte als Kind Ingenieurwesen mehr als Klavierspielen. Er hat immer Dinge gebaut, kleine Spielereien und Geräte. Aber sein Zustand hat es ihm unmöglich gemacht, eine höhere Ausbildung zu verfolgen. Er ist seit Jahren ein Stubenhocker. Alles, was er tut, ist Tag und Nacht Klavier zu spielen.«
»Er ist wirklich gut darin.«
»Oh, wo sind meine Manieren? Ich sollte euch beide vorstellen.«
Damit führte sie mich aus dem Wohnzimmer. Wir begannen, die Treppe hinaufzugehen. Währenddessen überkam ich ein furchtbares Gefühl. Das Gefühl, das man hat, wenn man nachts an einer dunklen Gasse vorbeigeht. Die Art von Urinstinkt, die einem im Hinterkopf schreit: »Lauf, du Idiot, lauf!« Wir erreichten das obere Ende der Treppe. Der Flur war dunkel und nur von einer kleinen Lampe beleuchtet. Wir gingen an mehreren Zimmern vorbei, bis wir eine Tür am Ende des Flurs erreichten. Die Frau, und mir wurde in diesem Moment klar, dass ich nicht einmal ihren Namen kannte, öffnete die Tür sanft und sagte:
»Jonathan, es ist jemand hier, den ich dir gerne vorstellen möchte.«
Das Erste, was mir auffiel, als ich den Raum betrat, war das große Klavier, das in der Ecke stand. Es war ein wunderschönes Klavier, und doch, es sah in dem kleinen Raum fehl am Platz aus. Ein Klavier wie dieses hätte in einem Konzertsaal stehen sollen. Das verblassende Licht von draußen drang durch den Vorhang des Schlafzimmers und verlieh dem Raum einen weichen, ätherischen Look. Ich hatte das Gefühl, in eine Art Traumwelt einzutreten. Und dann sah ich Jonathan auf seinem Bett sitzen. Ich erstarrte. Ich würde Jonathan nicht direkt eine Puppe nennen. Er war zu groß, um eine Puppe zu sein. Aber irgendwie war er wie eine Stoffpuppe. Eine menschengroße Stoffpuppe. Jonathan war keine lebendige, atmende Person. Er war einfach ein lebloser Gegenstand, der so aussah, als wäre er menschlich angezogen. Er trug einen hellblauen Pyjama und hatte einen roten Mopp von Haaren. Seine Stoffhaut sah aus, als wäre sie einmal weiß gewesen, aber jetzt hatte sie eine kränklich beige Farbe angenommen. Er hatte zwei schwarze Knöpfe als Augen, obwohl sie unterschiedliche Größen hatten. Das rechte Auge war viel kleiner als das linke. Es verlieh ihm den Anschein, als würde er immer zwinkern. Ich tat das Einzige, was ich in diesem Moment nur tun konnte. Ich lachte. Es war ein heiseres, nervöses Lachen.
»Nicht lachen«,
sagte die Frau scharf. Sie sah mich jetzt nicht an. Sie starrte aus dem Fenster. Eine Hand strich beruhigend über Jonathans lebloses Bein.
Oh, wie sie es lieben zu lachen. Eines Tages saß Jonathan ganz friedlich auf der Veranda, als diese schrecklichen Jungs aus der Stadt kamen und ihn belästigten. Ich werde nie das Geräusch ihres Gelächters vergessen, als ich sie auf ihren Fahrrädern verjagte. Oh, aber ich hatte das letzte Lachen. Diese Jungs fuhren gerne durch einen bestimmten Teil der Stadt. Und eines Tages rutschte einer von ihnen über groben Kies aus und schlug sich den Kopf auf. Er ist immer noch im Krankenhaus. Oh ja, ich hatte das letzte Lachen.
Es tut mir leid, sagte ich mit trockener, panischer Stimme.
Entschuldigung angenommen,
sagte die Frau und wandte sich mir zu. Sie hatte einen unheimlichen Ausdruck im Gesicht. Dann warf sie mir ein haifischartiges Grinsen zu. Ein Gedanke traf mich wie ein Pfeil, der das Zentrum eines Ziels traf. Der Gedanke war so erschreckend, dass ich das Gefühl hatte, jederzeit in Ohnmacht zu fallen. Mein Körper fühlte sich 10-mal schwerer an. Als die Frau und ich unten waren, hatte jemand Klaviermusik gespielt. Jemand musste hier oben sein. Natürlich kam Jonathan als Spieler nicht in Frage, dem war ich mir sicher. Die Vorstellung, dass diese groteske Stoffpuppe lebendig war, widersprach allem, an das ich glaubte. Ich sah mich im Raum um, suchte nach einem Radio oder einem Plattenspieler, irgendetwas, das die Musik gespielt haben könnte. Aber es gab nichts dergleichen. Es gab nur das Klavier. Gibt es noch jemand anderen in dem Haus? Fragte ich. Die Frau lächelte wissend und sagte:
Natürlich nicht. Es sind nur Jonathan und ich.
Jonathan starrte weiterhin in die Ferne mit seinen missgestalteten Knopfaugen. Für einen winzigen Moment, vielleicht sogar weniger als das, dachte ich, seinen Kopf sich leicht bewegen zu sehen. Ich blinzelte und rieb mir die Augen. Als ich die Augen öffnete, war Jonathan so still wie zuvor, und die Frau ging an mir vorbei.
»Ich werde dein Bett unten machen«,
sagte sie, als sie den Raum verließ.
»Du wirst deine Ruhe für morgen brauchen.«
Dann war sie weg. Nur Jonathan und ich waren in dem Raum zurückgeblieben, der sich mit einer schrecklichen Stille zu füllen begann. So allgegenwärtig und unerbittlich war die Stille, dass es sich anfühlte, als würde sie in jede Pore meines Körpers eindringen. Nichts davon konnte real sein, sagte ich mir. Die Frau spielte mir bestimmt einen bösen Streich. Ich sah erneut durch den Raum, in der Hoffnung, ja fast betend, dass Gott mir ein Radio oder einen Plattenspieler zeigen würde. Aber da war nichts. Ich dachte daran, auf Jonathan zuzugehen, ihn genauer anzusehen. Aber ein Blick auf dieses schreckliche, zwinkernde Auge überzeugte mich davon, es nicht zu tun. Ich wandte mich schnell um und ging aus dem Zimmer. Dann hörte ich, wie sich etwas im Bett hinter mir bewegte. Und ich rannte. Innerhalb von Sekunden war ich die Treppe hinunter und aus der Haustür. Ich wusste, dass es Selbstmord war, hinaus in den Sturm zu rennen. Aber ich konnte nicht eine Sekunde länger in diesem Haus bleiben. Der Schnee war jetzt so tief, dass er mein Rennen verlangsamte. Und für einen schrecklichen Moment stellte ich mir vor, wie Jonathan mir nachjagte, mich mit schrecklicher, unnatürlicher Geschwindigkeit einholte, mit seinen Stoffpuppengliedmaßen in seltsamen, unnatürlichen Bewegungen. Ich hörte die Frau mir hinterher schreien. Sie schrie, ich solle zurückkommen. Dann hörte ich zwei schreckliche Geräusche. Das erste war, dass die Frau lachte. Selbst im Tosen der Winde war ihr Lachen unverkennbar. Ihr Lachen war durchdringend. Ich drehte mich um und sah sie auf der Veranda. Sie hatte tatsächlich ein schreckliches Grinsen im Gesicht. das jetzt so viel länger und blasser aussah als zuvor. Ihr Lachen war ein schreckliches Gekicher, das sich anhörte wie dünnes Eis, das bricht. Das zweite schreckliche Geräusch, das ich hörte, war das Klavier. Es kam aus Jonathans Zimmer. Mein Auto war nirgendwo zu sehen, aber es war sowieso nicht mehr von Nutzen für mich. Ich rannte die Straße hinunter und schließlich verstummte das Lachen der Frau. Aber nicht die Klaviermusik. Egal wie weit ich ging, ich konnte sie immer noch hören. Sie folgte mir, wie eine schlechte Erinnerung. Ich weiß nicht, wie lange ich durch den Schnee wanderte, aber irgendwann brach ich zusammen und dachte, ich würde sicher sterben. Dann sah ich ein Licht auf mich zukommen. Das Licht verwandelte sich schließlich in einen Traktor mit einem Pflug. Es war ein Mann, der ihn fuhr. Er stieg aus und begann etwas zu sagen, aber ich konnte ihn nicht hören. Ich war in Bewusstlosigkeit versunken. Das Letzte, was ich sah, bevor ich das Bewusstsein verlor, war der Mann, der über mir stand, mit einem schrecklich besorgten Ausdruck auf seinem Gesicht. Das Letzte, was ich hörte, war Klaviermusik. Am nächsten Morgen wachte ich in einem unbekannten Bett auf. Für eine entsetzliche Sekunde dachte ich, ich sei wieder im Haus der Frau, vielleicht sogar im selben Bett wie Jonathan. Aber das war nicht der Fall. Ich war in einem unbekannten Raum, allein. Das Sonnenlicht schien durch das Fenster und ich konnte sehen, dass der Sturm aufgehört hatte. Ich hörte das Knarren der Dielen außerhalb des Zimmers und wieder dachte ich für eine Sekunde, dass die Frau in der Tür erscheinen würde. Lächelnd, kichernd. Stattdessen war es der Mann, den ich gesehen hatte, der den Traktor fuhr.
»Schön, dass du wach bist. Wie fühlst du dich?«
sagte der Mann warm. »Wo bin ich?« fragte ich und ignorierte seine Frage.
»Du bist in meinem Haus. Ich hab dich gestern Nacht auf der Straße gefunden. Was hast du dir dabei gedacht?«
»Mein Auto ist kaputt gegangen. Gehörst du zu dieser Frau?«
»Welche Frau?«
»Die, die ein Stück die Straße runter wohnt, wo du mich gefunden hast.« Der Mann sagte zunächst nichts. Er starrte mich nur an. Dann sagte er mit nachdenklicher Stimme:
»Die Frau, die ein Stück die Straße runter wohnt, wo ich dich gefunden habe.«
»Gehörst du zu ihr?« sagte ich und umklammerte das Bettlaken, als hinge mein Leben davon ab.
»Nein, ich gehöre zu niemandem. Ich lebe hier allein«,
sagte der Mann und hob die Hände. Ich entspannte mich. »Ich muss meine Eltern anrufen. Ich war auf dem Weg, sie zu besuchen, als mein Auto kaputt ging.«
»Das Telefon ist in der Küche. Du kannst es gerne benutzen. Als du draußen warst, habe ich die Straßen gepflügt. Ich habe ein Auto gesehen, dein Auto nehme ich an. Wir können hingehen, wenn du bereit bist, und es rausholen. Ich habe den größten Teil schon ausgepflügt, um ehrlich zu sein.«
»Wenn du mein Auto gesehen hast, dann musst du auch das Haus in der Nähe gesehen haben. Das ist das Haus, in dem die Frau lebt. Mit ihrem Sohn Jonathan. Nur, er ist nicht. Er ist nicht.«
»Das Haus, in dem die Frau lebt«,
sagte der Mann wieder in seiner tiefen, nachdenklichen Stimme. »Ja, du musst es gesehen haben, wenn du mein Auto gesehen hast.«
»Warum rufst du nicht deine Eltern an? Wenn du dazu bereit bist, nehmen wir uns dein Auto vor.«
Er lächelte mich beruhigend an und ging dann, um mich allein im Raum zurückzulassen, mit dem Sonnenlicht als einzige Gesellschaft. Meine Eltern waren erleichtert, meine Stimme zu hören. Ich erzählte ihnen nicht von dem, was ich im Haus der Frau gesehen hatte. Das Ganze begann schon wie ein böser Albtraum zu wirken. Ich erzählte ihnen, dass mein Auto in einen Graben gefahren war und dass ich diese Nacht bei einem freundlichen Fremden verbracht hatte
und dass ich später an diesem Tag in Madison sein werde. Hoffentlich. Ich stieg in den Traktor von Harvey ein, und als wir die Straße entlang fuhren, war ich schockiert, wie viel von der Straße bereits freigeräumt worden war. Der Sturm war so schrecklich gewesen in der Nacht zuvor, und der Schnee war so tief gewesen. Jetzt sah es kaum so aus, als ob es überhaupt geschneit hätte. Schließlich kamen wir zu meinem Auto. Harvey hatte die Wahrheit gesagt. Er hatte den größten Teil bereits aus dem Schnee herausbekommen. Er stellte den Motor seines Traktors ab. Und beide sahen wir in die gleiche Richtung. Wir sahen dorthin, wo das Haus war. Oder wo es hätte sein sollen. Dort war jetzt kein Haus mehr. Zumindest nicht das, das ich letzte Nacht gesehen hatte. Stattdessen waren dort nur die Überreste eines Hauses. Das Dach war weg und ein Teil des oberen Stockwerks war vollständig eingestürzt. Trümmer des Hauses ragten heraus wie die gezackten Zähne eines urzeitlichen Monsters.
»Ist das das Haus, von dem du gesprochen hast?«
fragte Harvey. Seine Stimme war sanft und mitfühlend.
»Ich verstehe das nicht«, sagte ich. »Ich war hier letzte Nacht. Ich war drin. Es war nicht so.«
»Das Haus ist seit Jahren verlassen. Dort wohnte eine Frau, aber das war vor langer Zeit.«
»Was ist mit ihr passiert?«
»Das ist lange her. Du konntest sie nicht getroffen haben.«
»Was ist passiert?«
»Sie hat sich das Leben genommen«,
sagte Harvey. Während er sprach, starrten wir beide auf die Trümmer des Hauses.
»Nachdem ihr Sohn gestorben war, es war ein schrecklicher Unfall, an dem einige Jungs aus der Stadt beteiligt waren. Ich kenne nicht viele Einzelheiten, ich war selbst damals noch jung. Ich weiß nur, dass es eine hässliche Angelegenheit war und dass sie einen der Jungs für den Tod ihres Sohnes verantwortlich machte. Dieser Junge landete später im Krankenhaus. Viel mehr weiß ich nicht. Wie gesagt, es war eine hässliche Angelegenheit. Aber das Haus ist seit Jahren verlassen. Niemand lebt dort. Niemand könnte dort leben. Schau dir nur den Zustand an. Also hast du mir nur einen Streich gespielt, oder? Du konntest letzte Nacht nicht drin gewesen sein.«
Ich starrte in Harveys Augen, die jetzt fast vor Tränen überquellen wollten, und sah, dass der alte Mann tatsächlich entsetzt war.
»Ja, ich hab dir nur einen Streich gespielt«, sagte ich flach.
»Jemand aus der Stadt hat dir meinen Namen gesagt. Hat dich jemand aus der Stadt dazu angestiftet?«
Seine Stimme war dünn, flehend.
»Jemand aus der Stadt hat mir deinen Namen gesagt. Jemand aus der Stadt hat mich dazu angestiftet.«
Harvey seufzte.
»Nun, du hast mich gut erwischt, Junge. Ja, das hast du. Jetzt lass uns dein Auto rausholen.«
Es dauerte nicht lange, bis Harvey und ich mein Auto herausbekamen und es zum Laufen brachten. Wir schüttelten uns die Hände und ich bedankte mich für seine Hilfe. Als ich in mein Auto stieg und Harvey in seinen Traktor, hielten wir beide inne, als wir einen furchterregenden Klang hörten. Er kam aus dem verlassenen Haus. Es war Klaviermusik. Zarte, melancholische Klaviermusik. Wir standen da und hörten einfach zu. Keiner von uns sagte etwas. Keiner von uns nahm es zur Kenntnis. Dann, nach einem Moment, fuhren wir beide los und gingen getrennte Wege. Ich habe Harvey seit dieser Nacht nie wieder gesehen oder gesprochen. Aber seitdem höre ich jede Nacht diese Klaviermusik. Ich höre sie jetzt, während ich diesen Brief schreibe. Gott hilf mir.
Ich höre sie jetzt.
Das ist das Ende des Briefes meines Vaters. Ich kann immer noch nicht ganz glauben, was ich gelesen habe. Dass mein Vater wirklich diese Worte geschrieben hat. Zumindest verstehe ich jetzt, warum mein Vater sein Leben lang über seine Schulter geschaut hat. Was er in den Schatten gesehen hat. Seitdem ich diesen Brief gelesen habe, habe ich diese Idee im Kopf, nach Dutchville County zu fahren und das Haus zu finden, das mein Vater jeden Schritt seines Lebens heimgesucht hat. Aber ich habe Angst davor, was ich sehen werde. Und was ich hören werde. Hat dir diese Geschichte gefallen? Dann lass doch eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Du willst wissen, wie es bei Midnight Stories hinter den Kulissen zugeht? Schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort wirst du fündig. _ Midnight Stories oder in den Shownotes.